NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon ist Rüdiger Mark und wir kümmern uns heute Abend unter anderem um die weltweite Besorgnis wegen der US-Schuldenkrise, über eine Luftbrücke, die nach Somalia gestartet ist, und um Bundeswirtschaftsminister Rösler, der für Griechenland wirbt. Beim Mikado, da verliert derjenige, dessen Stäbchen sich zuerst bewegt, wenn er versucht, Teile daraus wegzuziehen. Wenn man sich anschaut, wie Demokraten und Republikaner und Präsident Obama in den USA derzeit um eine Anhebung der Schuldengrenze verhandeln und streiten, dann wird man schnell an dieses Spiel erinnert. Es wird hier und da mal was verändert, aber wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Dummerweise droht eine Zahlungsunfähigkeit des US-Staates, die ganze Weltwirtschaft in Bedrängnis zu bringen. Und wenn die Weltwirtschaft eines gerade nichts braucht, dann ist das noch ein Krisenherd. Haupthindernis für eine Einigung sind die radikalen Mitglieder der Republikaner, die ihren Abgeordneten darauf verpflichten, auf keinen Fall Steuererhöhungen zuzustimmen. Heute gab es Meldungen, die USA hätten vielleicht doch mehr Geld als gedacht. Es war eine kurze Hoffnung, sagt Ulrike Römer.
Es scheint fast so, als würde man einem zum Tode Verurteilten den Aufschub seiner Hinrichtung gewähren. In den Frühsendungen der großen US-Fernsehsender machte ein verlockendes Gerücht die Runde. Es kommt so viel Geld in die Staatskassen, dass der Finanzminister auch jenseits des 2. August seine Rechnungen bezahlen kann. Die Rede ist von unversehens gestiegenen Steuereinnahmen und davon, dass das Geld dann vielleicht noch für 2 Wochen reichen könnte. Dann hätte der Kongress immerhin wertvolle Zeit zur Lösung der Misere gewonnen. Dan Pfeiffer, Mitarbeiter des Finanzministers, wiegelte im CNN-Interview allerdings ab. Wir planen im Ministerium für die Deadline 2. August und besser wäre es, wir hätten am 1. klare Verhältnisse. Danach sieht es nicht aus. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über ein Sparpaket von Mehrheitsführer John Boehner wurde auf morgen verschoben. Experten glauben nicht, dass man durch seinen Plan tatsächlich 1,2 Billionen Dollar in den nächsten 10 Jahren sparen kann. Und aus dem Weißen Haus kommt die Nachricht, man arbeite an einem Plan B. Welche Richtung das Kapitol verfolgt, soll heute womöglich bei einer Anhörung etwas deutlicher werden. Vertreter der großen Ratingagenturen sind in den Kongress geladen. Sie sollen noch einmal darlegen, was es bedeuten könnte, wenn die USA tatsächlich ihre Bonitätsbestnoten verlieren. Womöglich hegt der ein oder andere Abgeordnete auch die leise Hoffnung, die Ratingunternehmen könnten von diesem Schritt ablassen. US-Finanzminister Timothy Geithner sieht da eher schwarz. Wir sind ein Land mit Bestnoten und der Kongress muss jetzt verantwortungsvoll handeln. Uns läuft die Zeit davon, der Druck steigt. Er sieht also die Abgeordneten in der Pflicht. Das sehen die amerikanischen Bürger übrigens nicht anders. Im Kongress laufen die Telefonleitungen heiß, die Mail-Server sind überlastet. Tausende Bürger beschweren sich. Sie fordern die Politiker zum Handeln auf. Man möge doch bitte wenigstens die Schuldengrenze bis zum 2. August anheben. Sonst gäbe es am Ende für viele gar kein Geld mehr. Das kann sich auch der Journalist David Wessel vom Wall Street Journal mühelos vorstellen. Der Finanzminister sagt, nach dem 2. kann er kein Geld mehr leihen. Also haben wir nur das, was wir bar in der Kasse haben und an Steuern einnehmen. Aber wir müssen täglich mindestens 130 Milliarden Dollar mehr ausgeben, als wir durch Steuern bekommen. Derweil liegen in Washington weiter 2 konkurrierende Pläne auf dem Tisch. Die Republikaner wollen in 2 Schritten das Defizit um knapp 3 Milliarden Dollar reduzieren. Der Plan von John Boehner ist selbst in der eigenen Partei umstritten. Die Demokraten wollen das Defizit in den kommenden 10 Jahren um 2,7 Billionen Dollar schrumpfen. Aber ob der Vorschlag von Senator Reid im Kongress bestehen kann, ist ebenfalls ungewiss. Also zurück auf Los.
Stellen Sie sich vor, ein Attentat wie das in Norwegen hätte in Deutschland stattgefunden. Mit ein bisschen Fantasie nur können Sie sich die Reaktionen in der deutschen Öffentlichkeit und der Politik ganz gut ausmalen. Mehr Sicherheit, mehr Gesetze, mehr Kontrolle. Der norwegische Ministerpräsident Stoltenberg hat eine ganz andere Antwort. Er sagt, es sei absolut möglich, eine offene, demokratische Gesellschaft zu haben und gleichzeitig Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen und nicht naiv zu sein. Und deswegen, sagt Stoltenberg, sei die Antwort auf den Anschlag, keine Angst zu haben und mehr Demokratie zu wagen. Und der Täter hatte wohl, so wie es aussieht, keine internationalen Verbindungen, von denen er in Verhören erzählt hatte. An Katrin Johansmann über den Stand der Ermittlungen.
Norwegens Geheimdienstchefin Janne Christiansen will Anders Behring Breivik kein Forum für seine Allmachtsfantasien geben. In einem Interview mit der BBC hat sie deutlich gemacht, dass es bisher keine Anhaltspunkte für Verbindungen zwischen Breivik und Rechtsextremisten in Norwegen oder im Ausland gibt. Wir untersuchen den Fall in engem Kontakt mit unseren Geheimdienstkollegen auf der ganzen Welt. Die Informationen, die wir bekommen, kann ich aus Sicherheitsgründen nicht weitergeben. Aber was ich sagen kann, ist, dass wir bis jetzt keine Hinweise auf irgendwelche Zellen in Norwegen oder in Großbritannien haben. Breivik hatte vor dem Osloer Haftrichter ausgesagt, er habe Verbindungen zu Zellen in Norwegen und im Ausland. Breivik hat sich in den vergangenen Jahren intensiv in den einschlägigen Blogs der rechten und anti-islamistischen Szene bewegt. Seiten wie document.no oder The Brussels Journal bilden den Nährboden für sein 1500 Seiten starkes Pamphlet. Nach Ansicht von Christiansen versucht Breivik mit seinen Äußerungen über Verbündete jedoch vor allem die Menschen weiter zu verunsichern. Ich halte die Behauptung für unwahrscheinlich, aber dieser Mensch möchte im Scheinwerferlicht stehen und das ist seine Möglichkeit, um in den Medien zu bleiben. Auf einem von Breivik angemieteten Bauernhof hat die Polizei gestern weiteren Sprengstoff entdeckt. Er wurde vor Ort in einer kontrollierten Explosion entschärft. Antiterrorexperten beraten am Donnerstag in Brüssel über Konsequenzen aus den Anschlägen. Zur Debatte steht zum Beispiel, ob der Handel mit Chemikalien besser kontrolliert werden soll. Breivik war im Vorfeld des Attentats sogar auf einer Liste mit 50 bis 60 Namen aufgetaucht, weil er bei einem polnischen Unternehmen Chemikalien gekauft hat. Das Unternehmen war bereits auf dem Radar der Fahnder. Der Einkauf war laut dem Geheimdienst allerdings zu unbedeutend, um weiter verfolgt zu werden. Die Behörden untersuchen laut Janne Christiansen derzeit, ob es noch weitere Bomben geben könnte. Das ist unser zweiter Fokus. Wir untersuchen, ob er genug Chemikalien und Kunstdünger hatte, um weitere Bomben zu bauen und ob er es getan hat. Auch dafür haben wir bisher keinen Hinweis. In Bezug auf einen möglichen Anhänger des Attentäters hat die Polizei inzwischen Entwarnung gegeben. Der Mann hatte gestern einem Betreuer gesagt, dass er sich mit Breivik identifiziert und ist auf der Flucht. Die Beamten haben die Aussage, der Mann sei sehr gefährlich, aber inzwischen zurückgenommen.
Für viele Hungernde in Somalia kommt die Hilfe wohl zu spät. Aber immerhin, heute Nachmittag ist der erste Flug einer Luftbrücke vom Flughafen der kenianischen Hauptstadt Nairobi nach Mogadischu gestartet, der Hauptstadt Somalias. In Somalia ist die Dürre im Osten Afrikas am allerschlimmsten. Antje Diekans ist unsere Korrespondentin in Nairobi. Was hat das Flugzeug an Bord?
An Bord ist eine Spezialnahrung für stark unterernährte Kinder. Also das ist so eine Paste, die mit Vitaminen und mit Mineralien angereichert ist und die dann wirklich hilft, diese Kinder, die halb verhungert sind, wieder aufzupäppeln. Was jetzt an Bord dieses ersten Flugzeugs ist, das soll erstmal für 5000 Kinder für einen Monat reichen. Das klingt erstmal ganz gut, aber wenn man dann die Zahl gegenüberstellt, dass insgesamt 500.000 Kinder hier vom Hungertod bedroht sind, ist das natürlich tatsächlich erstmal nur ein Anfang.
Jetzt ist das ja ein Anfang einer Luftbrücke. Wie viele Flugzeuge werden diese Luftbrücke dann sicherstellen?
Erstmal gar nicht mal so unbedingt viele. Also auf diesem ersten Flieger waren jetzt 14 Tonnen drauf. Insgesamt hat das Welternährungsprogramm hier 84 Tonnen, die es verteilen will. Also das ist das, was jetzt geplant ist. Aber wenn das jetzt gut funktioniert, also wenn es klappt, sowohl dann auch irgendwann hier reibungsloser mit dem Start in Nairobi als dann auch mit dem Verteilen in Mogadischu, dann werden das sicherlich nicht die letzten Transporte sein, sondern dann wird nachgeliefert und dann wird auch mehr ausgeflogen.
Sie haben es ja eben schon gesagt, seit Tagen hat sich der Abflug dieses ersten Hilfsfluges schon verzögert. Warum hat das so lange gedauert?
Ja, das ist wirklich ein Irrsinn. Also die Maschine stand hier seit gestern Nachmittag auf dem Flughafen in Nairobi bereit, beladen zu werden. Aber der kenianische Zoll machte dann dem Welternährungsprogramm einen Strich durch die Rechnung. Ja, Grund für das ganze Problem war wohl, dass einige der Kisten als Adressaten das Welternährungsprogramm in Kenia hatten und nicht das in Somalia. Ja, und das war dann einfach formal nicht richtig und hat dann dafür gesorgt, dass der Zoll hier denen wirklich die Knüppel zwischen die Beine geworfen hat. Heute Nachmittag ging es dann eben endlich los, aber man kann nur hoffen, dass es nicht jetzt ähnliche Komplikationen bei den nächsten Transporten dann auch wieder gibt, weil im Moment zählt ja auch einfach jeder Tag.
Ja, jetzt ist das Flugzeug in Somalia, dort in Mogadischu, da gibt es keine zentrale Macht mehr, keine Verwaltung. Können diese Hilfsgüter überhaupt dann vom Flughafen von Mogadischu dahin gebracht werden und verteilt werden, wo die Not am größten ist?
Also Teile von Mogadischu sind ja schon kontrolliert jetzt im Moment. Also die somalische Übergangsregierung hält die mit Unterstützung von Truppen der Afrikanischen Union. Und das ist jetzt auch gerade der Teil Mogadischus, wo diese Hilfsgüter verteilt werden sollen. Also das ist der Teil, wo auch die Flüchtlingslager sind. Und das Welternährungsprogramm ist sich da schon relativ sicher, dass da die Strukturen gut genug sind, um dann sicherzustellen, dass die Hilfsgüter da auch wirklich ankommen. Großes Problem ist eben weiterhin der Süden des Landes, wo etwa 2 Millionen Menschen nicht erreicht werden können und wo den Helfern bis jetzt auch jede Idee fehlt oder die Ideen fehlen, wie man dort die radikal-islamische Miliz umgehen kann, die keine Hilfe zulassen will.
Antje Diekans aus Nairobi war das. Vielen Dank. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wenn einem Kultusminister vorgeworfen wird, bei der Doktorarbeit geschummelt zu haben, ist das etwas mehr als eine Peinlichkeit. Zugegeben, promovierte Politiker haben es gerade nicht leicht, seit sich findige Spürhunde im Internet aufmachen, jede Zeile ihrer Dissertation zu überprüfen. Bei Bernd Althusmann, der qua Amt auch für die Hochschulen zuständig ist, sind sie fündig geworden. Doch der CDU-Minister gab Schlamperei zu, lässt aber weitere Vorwürfe an sich abperlen. Heute hat die Universität Potsdam, an der Althusmann promoviert hat, ein förmliches Plagiatsverfahren eingeleitet. Für den Minister eine ganz normale Sache, Konsequenzen braucht er keine zu ziehen. Warum auch, fragte er sich öffentlich. Aus Hannover, Silke Janssen.
Niedersachsens Kultusminister Bernd Althusmann rechnet nicht damit, dass er seinen Doktortitel verlieren könnte, obwohl die Universität Potsdam angekündigt hat, die Arbeit des Ministers genauer zu untersuchen, sehe er das ganz gelassen, erklärte Althusmann.
Eine neue Sachlage ist dadurch im Grundsatz nicht eingetreten. Ich betone gerne noch einmal, jede Unterstellung der Täuschung weise ich entschieden zurück. Ich habe in keiner Weise versucht, weder die Doktorväter noch die Öffentlichkeit in irgendeiner Form zu täuschen.
In einer 25 Seiten langen Stellungnahme hatte Althusmann das auch dem zuständigen Dekan der Universität Potsdam erklärt. Aber ob der CDU-Politiker in seiner Arbeit tatsächlich nur handwerkliche Schnitzer gemacht oder ob er absichtlich geschummelt hat, konnte die Universität bisher nicht feststellen. Für die Opposition im Niedersächsischen Landtag ist klar, dass der Kultusminister stark angeschlagen ist. Frauke Heiligenstadt von der SPD hält die ganze Geschichte für peinlich.
Die Verharmlosungsstrategie von Herrn Althusmann ist gescheitert. Die Universität Potsdam hat ja keine ausreichenden Anhaltspunkte gesehen, die Vorwürfe des Täuschungsversuches zu entkräften. Die letzten 3 Wochen haben gezeigt, dass Herr Althusmann blamiert ist.
SPD und Linke im Niedersächsischen Landtag fordern zwar nicht, dass der Kultusminister sofort zurücktritt. Sein Amt als Vorsitzender der Kultusministerkonferenz könne er aber nicht mehr glaubwürdig vertreten, heißt es. Die Grünen glauben, dass sich Althusmann auch als Kultusminister in Niedersachsen nicht mehr lange halten kann. Die Grünen-Abgeordnete Ina Korter fordert, dass Ministerpräsident McAllister personelle Konsequenzen zieht.
Bald fängt die Schule wieder an. Alle Schülerinnen und Schüler, die sich zentralen Tests stellen sollen und auf das nächste Abitur hinarbeiten, sagen dann, naja, der Kultusminister hat ja selber abgeschrieben, ist ja nicht geklärt. Ich finde das in der Außenwirkung fatal. Da hat Herr McAllister ein echtes Problem. Das darf er nicht über Wochen hinhalten, da muss er sich was einfallen lassen.
Wer das Kultusministerium im Fall eines Rücktritts übernehmen könnte, darüber wird in Niedersachsen bereits viel spekuliert. Getippt wird unter anderem auf Wissenschaftsministerin Johanna Wanka oder McAllisters persönlichen Referenten Holger Spreen. Minister Althusmann will von diesen Gerüchten nichts wissen.
Das ist wirklich Spekulation. Und ich werde mir erst dann Gedanken über derartige Spekulationen machen, wenn das Ergebnis am Ende lauten sollte, was ich nicht hoffe, wie es lauten könnte.
Ob Althusmann seinen Doktortitel behalten darf, entscheidet die Universität Potsdam voraussichtlich erst in einigen Monaten. Und auch dann wird wohl erst klar sein, ob Niedersachsen seinen Kultusminister behält oder nicht.
Philipp Rösler ist ein Mann, den vermutlich nur wenige Menschen beneiden. Er ist Chef der FDP und das ist die Partei, die in den letzten Jahren einen sagenhaften Absturz hatte und nach einer neuen Umfrage von heute noch nicht einmal mehr 3% der Stimmen bekäme, bundesweit. Und in seinem neuen Amt als Wirtschaftsminister hat er auch nicht gerade Freunde gemacht. Jedenfalls ist er noch nicht besonders aufgefallen dabei. Dann aber hatte Rösler eine Idee. Man müsste mal was mit Griechenland machen. Ein Marshallplan für die darbende griechische Wirtschaft, das wäre doch was. Die deutsche Industrie hilft den armen Griechen. Heute traf sich der Minister mit den Wirtschaftsverbänden. Herausgekommen ist leider nicht so viel. Sabine Henkel.
Von wegen, sagt Philipp Rösler, dieser Gipfel gehört nicht der Kanzlerin. Er, der Wirtschaftsminister, schreibt ihn sich auf die eigene Fahne.
Selber denken macht schlau, das gilt dann auch für den Bereich der Wirtschaftspolitik.
Rösler hat selbst gedacht und sich schlau gemacht. Nicht nur daran, wie man die FDP retten kann, sondern auch, wie Griechenland zu helfen ist. Krise bestimmt Röslers Denken. Und für Griechenland hat er folgenden Schluss gezogen.
Wir kommen aus dieser Krise, die Griechenland hat, eben nur heraus durch Stärkung der Realwirtschaft. Und da muss Politik eben das leisten, was es leisten kann. Und das ist Verbesserung im Bereich insbesondere der Strukturen. Das wollen wir auch gerne tun.
Strukturen verbessern also. Die Politik hat sich die Wirtschaftsverbände an die Seite geholt, um in Griechenland etwas auf die Beine zu stellen. Erste Strukturverbesserung, Bürokratieabbau. Da kann Deutschland helfen. Ehrlich wahr. Zweite Strukturverbesserung, Wissen exportieren, Know-how nach Athen tragen. Behörden und Unternehmen wollen den griechischen Kollegen auf die Beine helfen, wenn die das denn wollen. Rösler meint, sie wollen, macht aber klar, Geld gibt es nicht.
Einzusteigen ist ausdrücklich nicht eine Frage des Geldes, was wir in die Hand nehmen wollen, was wir auch gar nicht können, sondern es geht darum, wie können wir die Strukturen vor Ort verbessern. Und da hat Politik, glaube ich, eine große Aufgabe, gemeinsam mit der Wirtschaft in Griechenland etwas zu tun.
Volker Treyer hört gut zu und sieht das ähnlich. Er hat als Vertreter vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag an dem Gipfel teilgenommen und macht ein griechisches Problem konkret.
Verbraucherpreise sind zum Teil sehr hoch, höher als in Deutschland. Aber nicht, weil die Produktionskosten höher sind, sondern weil es mit dem Wettbewerb dort hapert. Insofern muss man das Kartellrecht untersuchen.
Das ist so ein Punkt, das Kartellrecht. Ein anderer ist die Kreditvergabe. Private Investoren haben es nicht leicht in Griechenland. Die Förderbank KfW soll Rat geben. Es sind viele Strukturen, die Rösler verbessert wissen will. Er vergleicht Griechenland mit den damaligen Ostblockstaaten.
Ich glaube, wir haben eine ähnliche Situation, wie wir sie vorgefunden haben nach dem Zusammenbruch der Ostblockstaaten. Man musste versuchen, möglichst schnell in marktwirtschaftlich orientierte, wettbewerbliche, ordnungspolitisch saubere aufgestellte Strukturen zu kommen. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir haben.
Die Botschaft heißt, deutsche Geschäfte in Griechenland sind möglich, aber unter anderen Bedingungen sehr viel einfacher und schließlich auch nur so erfolgreich. Daher wird der Wirtschaftsminister bald mit einer kleinen Delegation von Unternehmen nach Griechenland fliegen. Es soll eine Geschäftsreise für den Strukturwandel sein. Wenn das alles klappt, irgendwann, dann kann man weiterreden über Großprojekte wie Sonnenparks, den Athener Flughafen oder den Straßenbau.
Wenn das alles klappt, irgendwann. Röslers Griechenlandhilfe, das ist auch das Thema unseres Kommentars von Marita Knipper.
Im Kölner Karneval fragt der Festtagspräsident nach jeder Bühnendarbietung eines Darstellers sein Komitee, ob man zur Belobigung eine Rakete, also einen Dankeszug, starten lassen sollte. Das ist das Bild, das einem einfallen mag, wenn es um das neueste Wirtschaftsankurbelungsprogramm Deutschlands an Griechenland geht. Oder wie Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler vollmundig letzte Woche ankündigen ließ, der Marshallplan. 16 Punkte für Griechenland. Das ist, kurz und knapp gesagt, eine Verhöhnung dessen, was der Marshallplan für den Aufbau Deutschlands und Westeuropas nach dem Zweiten Weltkrieg bedeutet hat. Dazu einen schönen Gruß an Rösler aus der Nachkriegsmilchpulvergeneration. Umso überraschender, mit welchem Feuereifer sich schon letzte Woche der Bundesverband der deutschen Industrie in einer Veranstaltung den Minister sekundierend ins Bild gesetzt hat. Markus Kerber, BDI-Hauptgeschäftsführer, merkte kernig an, dass man dringend ein Investitionsprogramm, einen Businessplan und einen Plan für die Umgestaltung der griechischen Volkswirtschaft brauche. Ein Appell, so hohl und pauschal wie der über die faulen Griechen und teuren griechischen Beamten in Frühpension, der im Zuge der ersten Rettungsaktion Griechenlands hier kursierte. Klar muss die griechische Bürokratie abgebaut werden. Aufgeblähte Strukturen, die dank EU-Strukturmitteln jahrelang den Griechen geradezu aufgedrängt wurden. Und was heißt denn Investitionsprogramm für Griechenland nach deutschen Bedingungen? Gläubigerschutz, der ist derzeit nicht weiter zu haben. Denn Griechenland ist doch trotz Rettungsschirmen nach wie vor pleite. Deutsche Unternehmen wollen überdies erst investieren, wenn überhaupt die Bürokratiehürden in Griechenland abgebaut sein werden. Optimistisch geschätzt also frühestens in 10 Jahren. Man schaue sich allein bitte mal das Resultat des heutigen Griechenland-Investitionsgipfels an, Aufbau Süd à la Rösler. Da steigen ökonomische Luftballons auf, denn keine konkreten Ergebnisse, das wird trotzdem als Erfolg gefeiert. Und kein einziges klares Projekt. Den Griechen wäre damit mehr geholfen. Und auch damit, wenn private Gläubiger massiver als bisher an den Rettungskosten des Hellenenstaates beteiligt würden. Am 15. August reist Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler mit einer deutschen Unternehmerdelegation nach Griechenland. Vielleicht kehrt er ja mit einer Wundertüte, dem Abschluss konkreter Projekte, nach Berlin zurück. Dann hätten sich schon einmal die Reisekosten amortisiert.
Das war der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info von Marita Knipper. Die Energiewende wird teuer. Einen dreistelligen Milliardenbetrag soll es kosten, dass Deutschland sich von der Atomkraft verabschiedet. Das kann man ganz schrecklich finden, aber es bedeutet auch, wo so viel Geld ausgegeben wird, muss irgendjemand auch etwas einnehmen. Deswegen sind sehr glücklich über die Energiewende die deutschen Hersteller von Windkraftanlagen. Sie hoffen auf die nächsten Jahre, obwohl schon jetzt an vielen Orten über Windräder heftig diskutiert wird, weil sie die Landschaft verschandeln. Heute haben die Hersteller ihre Zahlen für dieses Jahr vorgestellt. Volker Schafranke war dabei.
Die Windenergieindustrie in Deutschland hofft auf den Ausbau der erneuerbaren Energien und gute Geschäfte. Gerade nach der Atomkatastrophe in Fukushima, wo doch die Bundesregierung in wenigen Monaten ihr Energiekonzept völlig auf den Kopf gestellt hat. Denn dieser Industriezweig wird vom erklärten Ziel der Kanzlerin, bis 2020 mindestens 35% des deutschen Strombedarfs durch erneuerbare Energien zu decken, erheblich profitieren können. Doch Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie spart nicht mit Kritik an der Debatte der letzten Monate.
Weil es eine sehr schwierige Debatte war, eine Debatte, die ausgesprochen viel Unruhe und Unsicherheit ausgelöst hat. Wer zunächst einmal den Wiedereinstieg in die Kernenergie entscheidet, dann einige Wochen später das Gegenteil, dann die Energiewende ankündigt und die Beschleunigung, dann aber restriktive Instrumente in die Debatte bringt. Das ist nichts, was unserer Branche gut tut und gut getan hat, was Verlässlichkeit nun wirklich in Frage stellt.
Und zum Ausbau der erneuerbaren Energien der Regierung ein schlüssiges Konzept, beklagt Jens-Peter Molli vom Institut Deutsche Windenergie.
Wir dürfen nicht lauter einzelne Mosaiksteinchen haben und zwischendrin fehlt alles. Es ist nur Gips zwischendrin. Also das muss ein Gesamtsystem werden und das hoffe ich sehr. Dazu gehört zum Beispiel ja auch Strom sparen.
Dann war es genug mit der Kritik. Auch wenn die Zahlen im ersten Halbjahr 2011 kein Anlass zum Jubeln sind, sich beklagen will man auch nicht. Mehr als 350 Windräder sind neu gebaut worden. Ein Plus von 20% an Neuinstallationen im Vergleich zum Vorjahr. So stehen in Deutschland derzeit fast 22.000 Windenergieanlagen. Und es sollen noch mehr werden. Es müssen mehr werden, wenn man das Ziel der Regierung erreichen will, so Hermann Albers.
Wir wollen gerne mit der Bundesregierung darüber reden, wie der Prozess weiterentwickelt werden kann. Dazu wird die Frage gehören, Beseitigung administrativer Hemmnisse, Beseitigung von Höhenbegrenzungen, die ein unglaublicher Effizienzfaktor sind.
Soll heißen, Abbau von Bürokratie, um schneller neu zu bauen und höhere Windräder, um effektiveren Strom zu erzeugen. Die Ministerpräsidenten klopfen bereits feste an die Tür der Windenergiebetreiber. Das nimmt zumindest Hermann Albers vom Bundesverband Windenergie so wahr.
Ich erlebe durchaus auch die Debatte, dass die Ministerpräsidenten jetzt ein Interesse daran haben, schnell in die Schuhe zu kommen, damit sie nicht etwa ihre Legislaturperiode verlieren und zwar die Grundzüge beschlossen haben, aber die Umsetzung noch nicht sichtbar wird und insofern der Wähler möglicherweise dann diese Prozesse beim nächsten Mal gar nicht honorieren kann.
Denn 2 bis 5 Jahre dauert es, bis ein neuer Windpark das Genehmigungsverfahren überhaupt durchlaufen hat. Das erklärte Ziel der Windindustrie: bis 2020 25% des deutschen Stroms aus Windkraft. Heute sind es 9,5%. Es wird noch viel Energie kosten, dieses Ziel zu erreichen.
Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Monsunregen in Pakistan eine der größten Überschwemmungen ausgelöst, die das Land je erlebt hat. 20 Millionen Menschen haben ihr Hab und Gut verloren oder wurden verletzt. Fast 2000 starben. Ganze Dörfer sind verschwunden oder zerstört. Und auch ein Jahr nach der Riesenflut braucht das Land noch Unterstützung. Das sagen zumindest die deutschen Hilfsorganisationen. Jörg Sauerwein.
Die Folgen der schlimmsten Katastrophe in der Geschichte Pakistans sind auch ein Jahr danach immer noch an vielen Stellen sichtbar. Das berichten die Hilfsorganisationen aus dem Bündnis Aktion Deutschland hilft in Bonn. Während in den am schlimmsten betroffenen Regionen viel passiert sei, gäbe es zum Beispiel große Landstriche, in denen bisher so gut wie gar keine Hilfe angekommen sei, sagt Nuri Körseli von Islamic Relief Deutschland.
Also nach meinem Kenntnisstand sprechen Kollegen aus Pakistan von 40%. Oder auch Provinzen wie Belochistan, die zum großen Teil isoliert waren von den Leistungen, weil es auch eine Sicherheitsfrage ist, in gewissen Gegenden als internationale Organisation zu arbeiten.
Dazu kommt ein weiteres Problem. Nach der Flutkatastrophe, bei der fast 2000 Menschen getötet und rund 20 Millionen Menschen betroffen waren, sollte vieles besser werden, um ähnliche Katastrophen für die Zukunft zu verhindern. Zum Beispiel sollten neue Häuser flut- und erdbebensicherer als bisher gebaut werden. Davon aber sei bisher nur wenig zu sehen.
Menschen, die sich selbst versuchen zu helfen, haben natürlich alte Methoden, alte Lehmhäuser wieder gebaut. Und das ist in der Tat traditionell vielleicht üblich, aber gegen zukünftige Fluten nicht sicher genug.
Dort, wo aber mit Unterstützung der Hilfsorganisationen gebaut wurde und wird, zumindest dort sollen die Häuser kommenden Fluten besser standhalten können, sagt auch Jürgen Clemens von den Maltesern. Er ist gerade vor wenigen Tagen aus Pakistan zurückgekommen. Rund 19 Millionen Euro Spenden hat die Aktion Deutschland hilft im letzten Jahr für Pakistan erhalten. Rund die Hälfte wurde dabei allein für Nothilfe und den Wiederaufbau ausgegeben. Auch für die Malteser steht die Katastrophenvorsorge im Vordergrund. So leiten die Helfer die Menschen zum Beispiel beim Bau von Flutschutzhilfen an, so Jürgen Clemens.
Und obendrein werden diese Menschen dann auch von unseren Teams in Erster Hilfe ausgebildet, bekommen auch Erste-Hilfe-Sets, um halt bei kleineren Katastrophen direkt innerhalb der Nachbarschaft oder von Dorf zu Dorf Hilfe leisten zu können und Menschen zum Beispiel retten und auch sinnvoll versorgen zu können.
Durch das hohe Spendenaufkommen konnten die Hilfsorganisationen nach eigenen Angaben an vielen Stellen bereits helfen. Allerdings gibt es auch deutliche Kritik an der Gemeinschaft der Geberländer. Er wolle das nicht konkret auf einzelne Länder beziehen, aber es sei eine Tatsache, dass längst nicht alle Gelder, die von der Staatengemeinschaft versprochen wurden, bisher auch gezahlt worden sind. Das sei ein hoher zweistelliger Millionenbetrag, der ausgeblieben sei, so Clemens.
Das hat unter anderem dazu geführt, dass das ein oder andere Gesundheitsprojekt auch bei den Maltesern zumindest nicht die Mittel bekam, die zugesagt waren. Da haben wir dann Gott sei Dank Spendenmittel kurzfristig einsetzen können, sodass die Menschen dann tatsächlich die geplante Hilfe erhielten. Uns fehlen die Mittel aber dann wiederum in der Katastrophenvorsorge oder im Wiederaufbau. Das ist tatsächlich ein Problem, mit dem die Malteser und andere Hilfswerke immer wieder konfrontiert sind.
Deshalb appellieren die Hilfsorganisationen im Bündnis Aktion Deutschland hilft an die Geberländer, dass die versprochenen Gelder noch gezahlt werden sollen. Denn die Hilfe für Pakistan nach der Flutkatastrophe von 2010 sei noch längst nicht beendet.
Serbien und der Kosovo, das ist ein Konflikt, von dem man sehr lange nichts mehr gehört hat. Seit der Kosovo sich für unabhängig erklärt hat, erkennen viele Länder das an, aber ausgerechnet das Nachbarland Serbien nicht. Noch immer sind tausende NATO-Soldaten im Land, um die fragile Lage zu sichern. An der Grenze zu Serbien lebt zudem noch eine starke serbische Minderheit, die sich mit dem unabhängigen Kosovo auch noch nicht recht anfreunden will. Dort sind zwei Grenzübergänge zu Serbien. Und am Montagabend hatte die Regierung des Kosovo Polizeieinheiten dorthin geschickt, was die dort lebenden Serben provoziert und eine kleine Krise ausgelöst hat. Es gab einen Schusswechsel und einen Toten. Die Polizei ist wohl mittlerweile wieder abgezogen, aber eines zeigt sich stabil. Das ist was anderes. Ralf Borchert.
Kosovo-Kriegsspiele lautet die heutige Schlagzeile einer Belgrader Tageszeitung. Und die Tatsache, dass ein Polizist der kosovarischen Sondereinheit ROSA von einem serbischen Heckenschützen tödlich verletzt wurde, erinnert tatsächlich an dunkelste Zeiten. Durch die Forderung, der UN-Sicherheitsrat müsse sich mit dem Thema befassen, hat die serbische Regierung das Thema weiter politisch aufgeladen. Viel der rhetorischen Schärfe auf serbischer wie kosovarischer Seite ist innenpolitischen Umständen in beiden Ländern geschuldet. Die Regierungen stehen unter Druck. Ein Rückschlag ist die jüngste Krise um zwei Grenzposten im Norden des Kosovo, aber allemal. Zwar haben sich die Einheiten der kosovo-albanischen Sonderpolizei, die die Grenzposten vorübergehend besetzt hielten, offenbar tatsächlich zurückgezogen, doch auch nach neuen Gesprächen des deutschen KFOR-Kommandeurs Erhard Bühler mit beiden Seiten bleibt unklar, wer die strittigen Grenzübergänge Jarinje und Birnjak künftig kontrolliert. Kosovarische Zöllner, sagt Pristina, nein, wie früher Serben und EU-Beamte, beharrt Belgrad. Das Grundproblem: die serbische Minderheit, die im Norden des Kosovo lebt, fühlt sich deutlich stärker mit Belgrad, also dem serbischen Staat, verbunden, als mit Pristina, dem Sitz der Zentralregierung des Kosovo. Über den Norden hat Pristina so gut wie keine Kontrolle. Es ist ein mehr oder weniger gesetzloser Raum. Deshalb konnten auch die meisten serbischen Waren bisher die beiden strittigen Grenzposten unkontrolliert passieren. Nun will Pristina seine gesamtstaatliche Autorität demonstrieren und die Grenzposten im mehrheitlich serbisch bewohnten Gebiet selbst übernehmen. In den vergangenen Monaten hatte es erstmals eine praktische serbisch-kosovarische Annäherung gegeben, etwa in Fragen von Reisepässen und Autokennzeichen. Doch mit dem Scheitern der Gespräche in Zollfragen vergangene Woche und erst recht mit der aktuellen Krise ist es damit erst einmal vorbei. Im Vordergrund steht die vom serbischen Präsidenten Boris Tadic stetig wiederholte Aussage, Serbien erkenne die staatliche Unabhängigkeit des Kosovo nicht an und werde sie auch nie anerkennen. Eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit der EU, die Serbien noch in diesem Jahr anstrebt, rückt durch den Grenzkonflikt wieder in weitere Ferne. Obwohl Serbien ein anderes Haupthindernis, die lange geforderte Auslieferung der mutmaßlichen Kriegsverbrecher Ratko Mladic und Goran Hadžić, gerade überwunden hat. Im Grenzkonflikt zeigt sich unter dem Strich, Serbien und Kosovo verschärfen die Rhetorik wieder. Die Annäherung an die EU, langfristig auch Ziel des Kosovo, wird deutlich schwieriger.
Das war ein Beitrag von Ralf Borchert. Und eine Nachricht, die ist ein bisschen untergegangen heute, nämlich: Bundeskanzlerin Merkel hatte ja im Frühjahr erzählt, dass die Deutschen viel weniger Urlaub machen würden als die Griechen und die sollten bitte etwas fleißiger sein. Stimmt nicht, sagt heute die EU. Im neuen Arbeitsbericht steht drin, nirgendwo haben die Leute länger Urlaub als in Deutschland.